The Winehood Way.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sind Linda
und Andreas.
Und ja, wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist die erste richtige Episode.
Insgesamt zweite Folge.
Genau. Und dieser Podcast hat einen Titel.
Wow, es hat gar nicht so lange gedauert, ne?
Nee, KI ist unser bester Freund.
Aber hallo, schönes Brainstorming und Sparring mit der KI.
Und wir sind ganz glücklich mit The Winehood Way.
Ja, ich denke, es ist wirklich ein guter Titel, weil es eigentlich ausdrückt, was wir mit dem Podcast erreichen wollen. Wir wollen ein bisschen zeigen, wie wir versuchen, unser Unternehmen zu führen. Eben auf dem Winehood Way.
Ja, ich glaube, sowohl privat als auch beruflich machen wir manche Dinge ein bisschen anders als andere in unserer eigenen Art und Weise. Und entsprechend passt es, denke ich, ganz gut.
Genau, also ich bin super happy damit und bin gespannt, was unsere Hörer sagen.
Genau, wir haben unsere Pilotfolge ja schon genutzt, um uns ein bisschen vorzustellen. Hört da gerne rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. In der Pilotfolge erwartet euch ein bunter Strauß an Themen. Und jetzt ist der Plan, dass wir uns ein bisschen stärker fokussieren und pro Episode ein Fokusthema haben werden. Und heute schauen wir dafür in die Paketlogistik und konkret in die Personalplanung in der Paketlogistik.
Okay, ich bin gespannt.
Ja, ich glaube, das ist eine ziemliche Herausforderung. Aber bevor wir tiefer reingehen, vielleicht erstmal eine Beobachtung von meiner Seite. Ich finde es nämlich total spannend, dass jedes Jahr wieder in der Vorweihnachtszeit sich die Medien so ein bisschen auf dieses Paketzusteller-Thema ja, fokussieren, sage ich mal. Die stürzen sich da regelrecht drauf und schauen, wie es da so ausschaut. Und interessanterweise hat sich die Mittelbayerische Zeitung dafür ja in diesem Dezember einen unserer Zusteller rausgepickt, den Tobi.
Stimmt, ja, die Mittelbayerische Zeitung ist auf uns zugekommen. Die haben gesagt, sie wollen im Rahmen des Weihnachtsgeschäftes, ja, das ist das, was du ansprichst. Um Weihnachten rum hört man immer von den Paketdiensten, von den Arbeitsbedingungen bei den Paketzustellern auf der letzten Meile, dass eben wahnsinnig viel los ist. Und die wollten im Rahmen des Weihnachtsgeschäfts eine kleine Reportage machen und einen Mitarbeiter von uns begleiten. Und dann ist eben die Redakteurin der Mittelbayerischen Zeitung gemeinsam mit Tobi eine Tour im Regensburger Norden gefahren. In der Stadt hat sich das angeschaut und sich einen Eindruck verschafft, wie es denn so ist.
Jetzt habe ich den Artikel natürlich gelesen und ich fand das ganz spannend, weil Tobi darin auch eben zitiert wurde damit, dass er 180 Pakete bzw. 150 Stops am Tag macht in der Peak Season. Weihnachten wird ja auch als Peak Season bezeichnet. Was genau verstehe ich denn jetzt eigentlich unter Stops bzw. Paketen oder wo ist da die Differenzierung?
Ja, du hast jetzt hier schon einige Begriffe gedroppt, die wir besser mal wahrscheinlich erklären. Ja, wir beginnen mit Paketen und Stops und vielleicht sagen wir dann auch noch ganz kurz was zur Peak. Also ein Paket ist ein Paket. Also wirklich genau diese eine Schachtel, die transportiert wird und die versendet wird oder empfangen wird. Und ein Stopp ist quasi eine Adresse bzw. ein Kunde, der angefahren wird. Also wenn wir uns jetzt so vorstellen, dass hier Linda Weinhut drei Pakete bekommt, dann ist es für den Logistiker am Ende aber nur ein Stopp, sofern er zu dir nach Hause fährt. Und der Stopp ist eigentlich das Entscheidende in der betriebswirtschaftlichen Kalkulation. Natürlich spielen die Pakete eine Rolle, aber nur eine untergeordnete. Denn der Stopp ist das Aufwendige. Ich muss zu einer Adresse hinfahren, muss das Fahrzeug anhalten, muss aussteigen, muss die Pakete aus dem Auto rausnehmen und dann letztlich beim Kunden zustellen. Ob ich an dem Stopp jetzt drei Pakete ausliefere oder nur eins, ist betriebswirtschaftlich betrachtet eher ein geringerer Aufwand. Deshalb schaut man eigentlich, wenn man die Arbeitsbelastung der Leute anschaut, eher auf das Stoppvolumen. Darf aber natürlich das Paketvolumen nicht vollständig außer Acht lassen.
Bevor du jetzt auf den Begriff Peak eingehst, ganz kurze Nachfrage. 150 Stops, kann man da jetzt pauschal sagen, dass das so wirklich eine hohe Arbeitsbelastung ist?
Ja, das ist schwierig. Also man muss es immer im Kontext betrachten. Ja, wie du weißt und wie unsere Hörer bestimmt auch wissen, haben wir sehr viele verschiedene Anbieter auf dem Paketmarkt. Wir haben DPD, Hermes, DHL, UPS, FedEx und so weiter und so fort. Und alle diese Dienstleister bedienen verschiedene Marktsegmente oder Zielgruppen. Während ich jetzt bei DPD oder auch Amazon, die ja auch selbst ausfahren, vor allem Privatkunden auf der letzten Meile habe, die keine aufwendigen Stopps bedeuten, da habe ich schon mal im Stadtgebiet irgendwas zwischen 150 und 220 Stopps in der Zustellung. Weil ich halt ja nur kleine Pakete habe, vielleicht auch in einem Mehrfamilienhaus in der Stadt 20 verschiedene Kunden beliefern kann. Ja, 20 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber lass es ein bisschen weniger sein. Und dann kann ich natürlich dementsprechend eine ganz andere Stoppzahl erreichen, wie jetzt zum Beispiel ein Paketzusteller, der für einen Unternehmer im Auftrag von UPS fährt, wo viele Industriekunden drauf sind, wo viele schwere Pakete dabei sind, wo das Zustellen ein bisschen aufwendiger ist. Also auch wir haben bei uns im Unternehmen Routen, die täglich nur 30 bis 40 Stops fahren, aber trotzdem ihre 8 Stunden unterwegs sind und haben auch Routen, die 120 bis 140 Stops fahren. Und jetzt haben wir aber nur über die Segmentierung des Marktes gesprochen. Es fehlt ja noch so viel anderes eine Rolle, wie zum Beispiel, bin ich im Umland unterwegs und muss einfach viele Kilometer fahren, bin ich in der Stadt unterwegs und habe alle 200 Meter eine Zustellung. Also es gibt sehr viele Faktoren, die das beeinflussen. Man kann das nicht so pauschal sagen.
Okay, ja, ich sehe schon, da gibt es wirklich sehr viele Einflüsse. Kommen wir zu Peak. Also das Weihnachtsgeschäft ist ja völlig unstrittig, gerade was Pakete angeht, der Zeitraum mit dem höchsten Volumen.
Ja, definitiv. Und wie du schon sagst, die Peak, also die Spitze, ist für uns ein Begriff, der uns eigentlich das ganze Jahr über prägt. Ja. Also so Ende Oktober wünscht man sich dann ganz langsam mal eine spannende Peak oder allerspätestens zum Black Friday. Alle sprechen immer irgendwie von der Peak. Ja. Die Peak Season ist die Zeit, in der wirklich all man on deck. Ja. Jeder muss da sein, jeder muss mithelfen. Da gibt es dann Urlaubssperre, man braucht so viele Zusteller auf der letzten Meile wie möglich. Also das Paketvolumen schwankt über das Jahr hinweg. Und an Weihnachten ist natürlich am meisten los.
Ich finde es auch ganz wichtig zu sagen, weil das habe ich selber nämlich auch erst gelernt, als ich dich kennengelernt habe, dass diese Peak Season eigentlich auch wirklich schon im Oktober startet. Also das Weihnachtsgeschäft, klar, der höchste Ausschlag ist natürlich dann erst im Dezember, aber dass es wirklich schon ab Oktober auch ansteigt, das Volumen.
Ja, das stimmt, das kann man sagen. Also man kommt dann natürlich aus dem Sommerloch, ja, im August wirklich unglaublich wenig los. Viele Leute sind im Urlaub, viele Betriebe haben Betriebsferien. Es ist einfach ja, weniger unterwegs an Paketen. Und ab September merkt man dann, es normalisiert sich. Und ab Oktober zieht es dann über den November in den Dezember hinein richtig ab. Auch ganz spannende Beobachtung, die ich vielleicht mal kurz reinwerfen möchte. Wir machen das Ganze jetzt seit über 20 Jahren. Und am meisten war bei uns eigentlich immer los in der Woche vor Weihnachten. Mittlerweile merken wir, dass sich dieses Volumen eigentlich weiter nach vorne verschiebt in die Woche nach der Black Week. Also dass wirklich viele Einkäufe vorgezogen werden, dass in der Black Week das höchste Bestellverhalten da ist und dass in der Woche dann auch am meisten zugestellt wird.
Ja, auf dich persönlich glaube ich und deine Weihnachtsshoppings wirkt sich das noch nicht so aus, aber
weil spannend. Ich immer so spät dran bin, meinst du? Wobei, dieses Jahr war ich super früh dran.
Ja, ja. 2025. Das ist ja schon wieder letztes Jahr. Mal sehen, was heuer passiert. Ja, aber spannend. Gibt es dann abgesehen vom Weihnachtsgeschäft irgendwie noch eine Phase im Jahr, wo das Volumen höher ist als sonst oder niedriger?
Ja, es schwankt schon. Also man merkt zum Beispiel ein kleines Low auch in der Faschingszeit, weil vor allem aus den Regionen, in denen halt Fasching und Karneval sehr stark gefeiert wird, einfach dann weniger Volumen kommt, ja, da die ja auch doch Industrie- und Gewerbestark sind. Dann das Sommerloch im August habe ich schon angesprochen. Oder die Zeit, aus der wir jetzt gerade kommen, nämlich zwischen den Jahren, also nach den Feiertagen bis zum Jahr bei uns in Bayern, 6. Januar, haben wir auch extrem wenig Volumen. Also da ist am allerwenigsten los. Ja. Es sind Betriebsferien, es sind so viele Feiertage, es staut sich eher Volumen auf, weil eben viele Betriebe geschlossen haben und nicht angeliefert werden können. Und da ist einfach unglaublich wenig los. Ja. Und sonst, ja, schwankt es natürlich. Wir haben bei uns in Bayern natürlich auch die Situation, zum Beispiel im August haben wir ja das Sommerloch. Ja. Und dann gibt es aber den 15. August, den Feiertag, der ein regionaler Feiertag in Bayern ist, aber nicht im Rest
glaub, Deutschlands. Ich glaube, der ist gar nicht bayernweit. Ich glaube, der ist selbst innerhalb Bayerns.
Das kann natürlich sein, dass es irgendwas mit Katholiken und Evangelischen zu tun hat. I don't know. Da will ich mich jetzt aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, um was dazu sagen. Auf jeden Fall, da wo wir arbeiten, ist der Feiertag. Ja? Also in Regensburg und Umgebung. Und das merken wir dann auch wieder richtig krass. Weil normalerweise ist nichts los den ganzen August. Aber am 16. August ist da natürlich richtig viel los, weil halt das Volumen von 2 Tagen ankommt. Und das ist halt auch wieder so eine Herausforderung, die du hast, weil du das Personal dann da haben musst, um diesen 16. August zu überleben, während dann aber am 17. August schon wieder völlig alles normal läuft, ja.
Sehe ich auf jeden Fall einmal aufs Jahr gesehen, aber ich weiß, es gibt auch innerhalb einer Woche Unterschiede, oder? Ihr habt auch Tage, Wochentage, bei denen mehr und weniger los ist.
Ja, wir sind auch hier natürlich, müssen wir wieder kontextabhängig betrachten. Erstmal muss ich schauen, wenn ich das Volumen abhängig vom Versanddienstleister betrachte, muss ich mich fragen, arbeiten die samstags oder nicht? Ja, weil am Samstag wird dann zwar Paketvolumen zugestellt, aber es wird kaum was abgeholt, weil ganz wenig Versender-Pickup-Aufträge für Samstag laufen haben. Also die meisten Versender versenden nur Montag bis Freitag. Ganz viele Großversender wie HelloFresh etc., die speisen auch an Sonntagen in die Systeme ein, aber normalerweise wird Montag bis Freitag versendet. Heißt, wenn am Samstag zugestellt wird, ist am Montag sehr wenig los, weil ja vorher nichts abgeholt wurde. Und dann kann man auch wieder sagen, dass es sich über die Woche verteilt. Also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist eher das höhere Volumen, Montag, Freitag ein bisschen weniger und der Montag entzerrt sich noch umso stärker, wenn es einen Samstag gibt in der Zustellung.
Okay, also was wir jetzt, glaube ich, auf jeden Fall gelernt haben, ist, es ist extrem volatil über die Wochentage hinweg und über die Monate hinweg. Jetzt stellt sich für mich ganz klar die Frage, wie plane ich mein Personal sinnvoll? Also ich meine, wir wollen wirtschaftlich handeln, wir wollen nicht zu viel Personal haben, wir wollen hier niemanden dastehen haben, der am Ende nichts zu tun hat. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch nicht, dass die Leute überlastet sind. Also wie bekomme ich das geregelt?
Ja, das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe. Also ich muss erst mal schauen, welche Daten habe ich? Wir als Vertragsunternehmer, die im Auftrag verschiedene Paketsystemgeber arbeiten, sind da natürlich sehr abhängig vom Systemgeber. Wenn ich Forecasts bekomme und weiß, welches Paketvolumen mich erwartet, dann kann ich vielleicht am Vortag schon die Touren planen. Natürlich habe ich auch historische Daten. Je nachdem, wie lange ich schon in meinem Gebiet unterwegs bin, kann ich die Postleitzahlengebiete beobachten und kann natürlich irgendwelche Regelmäßigkeiten entdecken, mit denen ich dann arbeite, um meine Personalplanung darauf auszurichten. Und naja, was muss ich noch machen? Ich muss schauen, dass ich in mein Staffing irgendwie eine Art Flexibilitätsregelung reinbringe. Was machen wir da konkret? Also auf der einen Seite beschäftigen wir zum Beispiel Werkstudenten. Die arbeiten bei uns im Lager als Fahrzeugbelader und einige von denen haben Führerschein, die können wir dann spontan aktivieren und dann können die noch an dem Tag eine Tour fahren, wenn wir sie halt brauchen und entsprechend Paketvolumen da ist. Wir beschäftigen auch ein paar Minijobber, die halt so flexibel sind, dass wir sie anrufen können, damit sie einfach aushelfen können. Und natürlich haben wir ein bisschen eine komplexere Führungsstruktur. Es gibt Teamleiter, die verschiedene Teams bei den Fahrern führen. Und die Teamleiter sind halt die Ersten, die nicht fahren, wenn zu wenig da ist. Dann schieben wir die in der Verwaltung, machen die Verwaltungstätigkeiten, ja, Unterweisungen nachbereiten, Stunden verwalten, andere administrative Tätigkeiten. Und wenn dann doch Not am Mann ist, dann kann man die auf die Straße schicken und ihnen, ja, sie zusätzlich Stopps fahren lassen und so Entlastung für das Team schaffen. Also hier muss man einfach schauen, dass man Flexibilität generiert, damit man auch spontan reagieren kann.
Ja, ich muss jetzt auch sagen, dass ihr da auch ziemlich gewachsen seid die letzten Jahre, weil ich erinnere mich, vor ein paar Jahren musstest du dann teilweise selber wirklich ins Zustellfahrzeug einsteigen und Pakete zustellen.
Ja, das stimmt. Also die Zeit vermisse ich auch irgendwie ein bisschen, weil das war schon toll, ja, auf der Straße und auch selber mit dem Sprinter da Stopps auszuliefern. Es war vor allem während Corona, weil wir da einfach sprichwörtlich abgesoffen sind. Ja. Das Paketvolumen ist exorbitant angestiegen. Wir hatten unglaublich viel zu tun und es musste wirklich jeder auf die Straße. Also es gab Zeiten, da war das Büro einfach gar nicht besetzt, ja, weil einfach jeder unterwegs war. Unsere Teamassistentin hat zwar keine Pakete zugestellt, aber ist halt dann zu einer Panne hingefahren, um ein Fahrzeug zu tauschen. Also manchmal gibt es halt Situationen, auf die kannst du dich nicht vorbereiten, wie es zum Beispiel bei Corona der Fall war.
Wenn wir jetzt aber wieder von der Normalität, die wir jetzt ja zum Glück wieder haben, ausgehen, wie schaut's aus? Ich meine, wir befinden uns in Deutschland, wir sind an diverse Gesetze und Regelungen gebunden. Wie wirkt sich das bei euch auf die Personalplanung aus?
Du brauchst Manpower auf der Straße, du musst eine Tour mit einem Fahrer besetzen. Jetzt ist natürlich erstmal, möchtest du die Zeit des Fahrers auf der Straße maximieren, die sogenannten On-Road-Hours. Ja, ich habe für meine Fahrer nur eine begrenzte Kapazität an Zeit zur Verfügung. beim einen Arbeitsvertrag sind es 8 Stunden, beim anderen sind es 8,5. Und die muss ich natürlich möglichst effizient nutzen, zum Beispiel durch Paketzustellung. Jetzt bin ich wieder abhängig davon, in welchem System ich tätig bin. So Pakete müssen ja erstmal sortiert und in ein Fahrzeug beladen werden. Wenn ich jetzt auf den neuesten Competitor wie Amazon schaue, da geht es relativ schnell. Da werden die Pakete in Buckets vorbereitet, die Fahrzeuge und Fahrer fahren wie so eine Welle vor das Logistikzentrum, es dauert 20 Minuten, die laden sich alle Buckets ins Auto und fahren los. Wenn ich aber auf die älteren Paketsysteme gehe, die ein bisschen eine ältere Infrastruktur haben, schaue, dann sehe ich meistens eine Paketsortierung am Fließband oder am Rollband, wo das Fahrzeug rückwärts parkt und wo von einem Fließband die Pakete abgezogen und ins Fahrzeug verladen werden müssen. Diese Sortierung, die kann auch mal 2 bis 3 Stunden dauern. Und viele unserer Wettbewerber lösen es heutzutage immer noch so, dass um 5 Uhr oder 6 Uhr morgens der Fahrer antreten muss und die Pakete selbst vom Fließband abzieht und in sein Fahrzeug lädt. Finde ich absolut falsch und nicht mehr zeitgemäß, weil wenn ich es ernst meine mit Arbeitszeitgesetzgebung, dann steht der 3 Stunden am Fließband und kann dann später nur noch effektiv 5 Stunden Pakete zustellen. Oder wenn ich, wie es leider so oft auch noch passiert, betrüge, reißt er gnadenlos das Arbeitszeitgesetz, weil er 3 Stunden zustellt und dann noch 8 bis 10 Stunden unterwegs ist und total spät seinen Feierabend macht. Wie lösen wir das? Ich habe es vorher schon erwähnt. Wir haben in einem oder anderen Logistikzentrum Belader. Die starten frühmorgens, ziehen die Pakete ab, laden die Fahrzeuge vor und die Fahrer kommen erst später und sortieren sich dann auch nur noch eine Art Feinsortierung für ihre Fahrzeuge und gehen dann auf die Straße und stellen zu.
Damit sie sich einfach auch auskennen und wissen, wo in ihrem Fahrzeug welches Paket sich befindet.
Genau, du musst als Fahrer natürlich wissen, mit was du unterwegs bist. Ja? Und dadurch habe ich natürlich auch noch einen Vorteil, ja? Wenn wir jetzt aus der Produktivitätsperspektive das betrachten. Wenn wir alle in die Arbeit gehen, da sind wir doch am Vormittag immer am produktivsten. Ja? Wenn du im Büro bist, dann haust du doch hier Eat the Frog-mäßig die ersten 3 Stunden, machst du die schwierigsten Aufgaben, weil du einfach super effizient bist. Und genau so ist es beim Paketzusteller auch. Warum sollte ich den Paketzusteller, der in seinen ersten 3 Arbeitsstunden super effizient zustellen könnte, warum sollte ich den quasi erstmal dumm ans Band stellen, damit er wirklich nur dasteht und auf Pakete wartet und die abzieht, wenn er doch eigentlich produktiv sein könnte? Und so maximiere ich die On-Road-Hours und kann natürlich viel besser und viel mehr zustellen.
Ja, ist absolut nachvollziehbar. Jetzt hast du aber erwähnt, dass es da durchaus auch schwarze Schafe gibt und der ein oder andere es mit der Arbeitszeitgesetzgebung nicht ganz so genau nimmt. Das wirkt sich dann aber letztlich ja auch auf unsere Wettbewerbsfähigkeit aus.
Ja, unglaublich. Also das ist eigentlich eines der großen Probleme, die wir haben. Und auch das, was du jetzt gerade beschreibst, ist natürlich das, was immer dafür sorgt, dass die Arbeitsbedingungen bei uns in der Paketzustellung, in der Kurier-, Express- und Paketbranche immer wieder in den Medien Erwähnung finden. Und da ist natürlich auch was Wahres dran. Ja? Ich kenne unzählige Geschichten, wo der Fahrer ab 5 oder 6 Uhr morgens am Fließband steht, 2 bis 3 Stunden seine Pakete sortiert und dann trotzdem erst um 17 oder 18 Uhr zurück ins Depot kommt und dann noch Fahrzeug ausladen, Fahrzeug waschen, Papiere erledigen und so weiter. Die leben nur noch, um zu arbeiten.
Ja, aber das Krasse, was ich da jetzt sehe, ist, dass sie das auch mitmachen.
Ja, es funktioniert. Es gibt da natürlich dann wieder verschiedene Vergütungsstrukturen, denen sich sowohl die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer fügen. Also es gehören schon auch immer 2 dazu. Ja, der eine muss es mit sich machen lassen, der andere muss es machen. Aber die finden da natürlich auch Auswege. Also ich kenne ein Szenario, wo es halt dann 2 Stempelkarten gibt. Stempelt der eine ein mit der Stempelkarte seiner Frau, die offiziell als Minijobber läuft. Und dann stempelt er später nochmal ein mit seiner eigenen. Und in Wirklichkeit ist aber immer dieselbe Person am Fließband. Ja,
ja, das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen, weil ich ja schon weiß, dass gerade bei Logistikunternehmen der Zoll schon dahinter ist und es da auch immer wieder Überprüfungen gibt.
Ja, das stimmt. Das erleben wir auch. Also der Zoll kommt auch regelmäßig zu uns. Aber ich meine, man sieht es ja auch in der politischen Diskussion. Es gibt immer wieder die Themen Subunternehmerverbot, wir brauchen schärfere Regeln und so weiter. Also die Regeln, die sind eigentlich alle da. Das Problem ist, dass es nicht stark genug kontrolliert wird. Also dass man wirklich nicht dahinter ist und dass der Zoll vielleicht vorbeikommt, aber vielleicht nicht detailliert genug prüft oder ja einfach alles ausreichend prüft. Das ist das Problem. Also ich glaube, wir brauchen eher mehr Kontrollen als mehr Regelungen.
Ja, ich finde das super spannend. Da müssen wir vielleicht auch wirklich mal eine separate Folge dazu
Ja, das
machen.
ist definitiv eine eigene Folge und hat schon nichts mehr mit Personalplanung zu tun. Ja. Ich merke schon, wir sind hier absolut straight fokussiert auf das. Aber gut, den Titel der Folge können wir ja anpassen.
Eben, da sind wir noch flexibel. Nee, aber kommen wir zurück zur Personalplanung. Also, was ich jetzt rausgehört habe, es ist extrem volatil. Man muss sich auf viele verschiedene Umstände einstellen. Es hilft natürlich, wenn man Erfahrung mitbringt, aber trotzdem ja, kann es einen immer wieder überraschen und man muss da bereit sein. Es hilft, wenn man auch verschiedene Arbeitsmodelle hat und dadurch Minijobber einwechseln kann, die Produktivität der Zusteller ausnutzt durch Beladungssysteme. Ja, was ist noch wichtig?
Was ist noch wichtig in der Personalplanung? Ja, man muss natürlich auch entsprechend, wenn ich das Personal plane, auch dann die Touren, die ich fahre, entsprechend plane. Ja? Weil wenn ich am Montag mit weniger Touren fahre als am Mittwoch, muss ich auch schauen, dass ich die Gebiete entsprechend zusammenziehe. Weil sonst geht das Ganze ja auch nicht auf. Also ich brauche einen klugen Dispatch, ich brauche eine kluge Tourenplanung, damit das alles Sinn ergibt.
Dann macht er das nächste Fass auf.
Ja, genau, Thema Tourenplanung. Vielleicht auch was für die nächste Folge. Aber das gehört natürlich auch dazu, ja. Das ist unglaublich wichtig. Also du hast es schon sehr gut zusammengefasst. Ich muss versuchen, eine Mannschaft aufzubauen, die maximal flexibel und resilient ist. Also wir merken das jetzt, kann man ja sagen, wir nehmen die Folge jetzt heute am 6. Januar auf. Morgen ist der 7. Januar. Das ist in Bayern wieder eine enorme Belastungsprobe, weil wir eben den Feiertag Heilige Drei Könige heute haben. Heute arbeiten wir nicht. Es rollt kein einziges Auto, kein einziges Paket wird ausgefahren. Auch nicht in Baden-Württemberg und noch irgendwo Sachsen-Anhalt oder so. Aber der Rest Deutschlands und der Rest der Welt verschickt weiterhin Pakete und es ist was los. Und gleichzeitig fällt es zusammen mit dem Ende der Winterpausen vieler Firmen. Ja, weil viele Firmen bei uns in Bayern natürlich bis zum 6. Januar geschlossen haben und am 7. wieder arbeiten. Das heißt, morgen sind wir mit einem richtig hohen Paketvolumen konfrontiert. Einmal die Firmen, die wieder anlieferbar sind, dann das quasi doppelte Volumen, weil eben auch heute einiges aus dem Rest Deutschlands und der Welt verschickt wurde. Und das muss jetzt bewältigt werden. Was haben wir jetzt für morgen gemacht? Eigentlich jeden Minijobber gebucht, deutlich weniger Urlaub vergeben, Belader angeschrieben, die potenziell fahren können. Wir haben auch einen Werkstudenten aus dem Büro für morgen auf der Straße. Also man schaut halt, was kann man machen? Alle Teamleiter werden morgen fahren. Die Hälfte der Teamleiter wäre normalerweise frei in so einer Woche. Aber wenn ich es schaffe, diese Resilienz und Flexibilität zu etablieren, dann kann ich sowas auch gut mit meiner Mannschaft wuppen. Und wir haben jetzt für morgen zum Beispiel von drei unterschiedlichen anderen Unternehmen noch Anfragen für die Stellung von Flex-Touren, dass wir dann noch Touren übernehmen, weil die ihr eigenes Volumen nicht wegbringen. Und auch die Anfragen konnten wir zum Glück alle bedienen, weil wir hier so gut aufgestellt sind.
Spannend. Ja, also ich finde es mega interessant. Paketlogistik ist eh so ein Thema, wo ich der Meinung bin, dass man einfach so viel lernen kann und immer wieder mitbekommt. Ja, ich glaube, das war ein ganz guter erster Einblick in diese Sparte. Wenn ihr Fragen habt, mehr erfahren wollt, Themenvorschläge, dann...
Immer her damit. Schreibt uns auf Instagram. Mein Name ist Andreas Weinhut. Wir freuen uns über Feedback und von euch zu hören.
Ja, wir machen euch den Link auch nochmal in die Shownotes. Dann könnt ihr direkt zum Instagram-Profil von Andreas. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Aufnahme.